Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Krach in der Koalition. Der serbische Regierungschef Koštunica kündigt seinen Rücktritt an. Protest im Tessin. Mehrere tausend Personen demonstrieren in Bellinzona gegen die Abbaupläne von SBB Cargo. Diskrimination als Normalfall. Auch in der öffentlichen Verwaltung verdienen Frauen in der Schweiz weiterhin deutlich weniger als Männer. Ein Waffenhändler geht in die Falle. Der international gesuchte Victor But wird in Bangkok verhaftet. Und zum Sport schließlich Skierfolg. Das Schweizer Team zeigt am Weltcup Riesenslalom von Kranjska Gora eine gute Leistung. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durra und mit den Nachrichten Christian Lüscher.
In Serbien kommt es möglicherweise zu Neuwahlen. Regierungschef Vojislav Koštunica hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er begründet den Schritt mit unterschiedlichen Auffassungen zur Kosovo-Krise. ARD-Korrespondent Eberhard Nembach berichtet.
Er habe kein Vertrauen mehr in seine Regierungspartner. Das hatte Koštunica schon gestern angedeutet. Es geht um den Umgang mit der Kosovo-Unabhängigkeit. Die kleine westlich orientierte Reformpartei G17+ und der größte Koalitionspartner, die Demokratische Partei DS von Präsident Tadic, vertreten in dieser derzeit wichtigsten Frage eine ganz andere Position als der Regierungschef. Koštunica hatte einen Resolutionsvorschlag im Parlament eingebracht, der praktisch die Abkehr Serbiens von der Europäischen Union forderte. Dieser Vorschlag wurde von Koštunicas Regierungspartnern im Belgrader Parlament abgelehnt. Unterstützung bekommt der Regierungschef aber von der radikalen Opposition. Die serbische Regierungskoalition war von Anfang an instabil. Sie war auch nur unter massivem westlichen Druck zustande gekommen, um eine Regierungsbeteiligung der radikalen Partei Serbiens zu verhindern, der stärksten Kraft im Parlament. Auch bei möglichen Neuwahlen dürften die Radikalen jetzt erneut gut abschneiden, zumal die Atmosphäre in Serbien nach der Kosovo-Unabhängigkeit aufgeheizt ist.
US-Präsident Bush hat sein Veto gegen ein Anti-Folter-Gesetz eingelegt. Dieses Gesetz hätte das sogenannte Waterboarding verboten, eine Verhörmethode, bei der die Gefangenen das Gefühl haben zu ertrinken. In seiner wöchentlichen Radioansprache sagte Bush, solche gesetzlichen Vorgaben würden den Auslandgeheimdienst CIA in seinem Kampf gegen abgehärtete Terroristen behindern. Der Chef der Demokraten im Senat erklärte darauf, Bush setze mit seiner Haltung die moralische Führung des Landes aufs Spiel. Der Senat und das Repräsentantenhaus hatten den Entwurf zum Antifoltergesetz mit einfachen Mehrheiten verabschiedet. Nun haben die beiden Parlamentskammern noch die Möglichkeit, das Veto von Präsident Bush mit einer Zweidrittelsmehrheit aufzuheben. Die römisch-katholische Kirche in den USA hat im vergangenen Jahr über 50% mehr Entschädigungen an die Opfer von sexuellem Missbrauch bezahlt als ein Jahr zuvor. Die Summe betrug im letzten Jahr 615 Millionen Dollar, wie die Kinderschutzorganisation der katholischen Kirche mitteilt. 2007 wurden dem Bericht zufolge fast 700 mutmaßliche Fälle von sexuellem Missbrauch durch Geistliche gemeldet. Das ist ein leichter Rückgang. Die meisten Übergriffe liegen Jahrzehnte zurück. Die katholische Kirche in den USA wird seit 2002 von einer Reihe von Missbrauchsskandalen erschüttert. Seither zahlte sie bereits mehr als 3 Milliarden Dollar an Entschädigungen. In Bellinzona haben am Nachmittag mehrere tausend Menschen gegen die Abbaupläne von SBB Cargo protestiert, darunter zahlreiche Angestellte der SBB Industriewerke. Die Demonstranten wehren sich gegen die Absicht von SBB Cargo, ihre Betriebe zusammenzulegen und insgesamt 400 Arbeitsplätze abzubauen. Im Werk in Bellinzona sollen 126 Stellen verschwinden. SBB-Chef Andreas Meyer hatte am Vormittag in der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS angekündigt, er wolle zu den Streikenden ins Tessin reisen, um den Dialog zu suchen. Rund 900 Frauen haben sich am Nachmittag in den Euro-08-Städten Bern, Basel, Genf und Zürich an Aktionen gegen den Frauenhandel beteiligt. Zum Internationalen Tag der Frau forderten sie den Schutz der Opfer dieser Menschenrechtsverletzungen. Außerdem wurden Unterschriften für eine Petition gesammelt. Die Petition fordert unter anderem, dass die Schweiz die Konvention des Europarates zur Bekämpfung von Menschenhandel rasch möglichst ratifiziert. Fußballschiedsrichter können sich auch künftig nicht auf technische Hilfsmittel stützen, um ein Tor anzuerkennen oder abzuwinken. Die Die Regelhüter des internationalen Fußballs wollen zur Beantwortung dieser zentralen Frage auch in Zukunft auf den Menschen setzen. Das zuständige Gremium hat beschlossen, dass die Schiedsrichter 2 zusätzliche Assistenten im Torbereich erhalten sollen. Von einer Torkamera oder von einem Ball mit einem integrierten Computerchip wollen die Zuständigen vorerst aber nichts wissen. Alle bisherigen Experimente mit den neuen Technologien sollen fürs Erste gestoppt werden. Und nun zu Sportresultaten mit Fritz Bischoff.
Und aktuell zu Zwischenergebnissen aus dem Schweizer Fußball. Seit 17.45 Uhr sind in der Super League 2 Partien im Gang. Grasshoppers gegen Thun, Luzern gegen Sion. Treffer sind bisher keine gefallen. Ski Alpin. Lenze Vonn fuhr einmal mehr allen davon. Die US-Amerikanerin distanzierte in der Abfahrt von Grand-Montana die Österreicherin Renate Götschl gleich um 0,61 Sekunden. Die Schweizerinnen konnten vor eigenem Publikum nicht überzeugen. Beste war Martina Schild als 8., Nadja Stieger wurde 11. Den Schweizer Männern blieb im Riesenslalom von Kranz Kagora ein Podestplatz versagt, doch als Team fuhren sie so gut wie noch nie in diesem Winter. Marc Berthu wurde 5., Didier Küss 6., Daniel Albrecht 10., Didier Defago 12. und Carlo Janka 15. Der Sieg ging an den Amerikaner Ted Ligety, der damit auch die Führung im Riesenslalom-Weltcup übernahm. Und skinordisch, am legendären Holmenkollen in Oslo hat Remo Fischer eines der wertvollsten Ergebnisse eines Schweizer Langläufers der vergangenen Jahre erzielt. Der in Davos wohnhafte Zürcher Oberländer stieg nach dem 50-Kilometer-Marathon als 3. aufs Podest. Sieger wurde der Schwede Anders Södergren.
Zum Wetter. Morgen Sonntag ist es im Norden ziemlich sonnig und föhnig. Im Lauf des Nachmittags ziehen aus Westen Wolkenfelder auf und am Abend fällt im Jura etwas Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad. Im Süden sind die Wolken meist dicht und vor allem am Nachmittag fällt etwas Regen und oberhalb von 800 bis 1000 Metern Schnee. Dazu werden maximal 10 Grad erreicht. Am Montag scheint im Norden zeitweise die Sonne und in den Alpentälern wird es mit Föhn bis 16 Grad warm. Gegen Abend ziehen aus Westen Regenwolken auf. Im Süden ist es ganztags trüb und nass bei 8 Grad. Oberhalb von rund 800 Metern fällt Schnee. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr. Stau oder Behinderungen in der Region Solothurn auf der A2 Richtung Bern-Luzern zwischen Egerkingen und der Verzweigung Herkingen. Auf der A1 Richtung Bern zwischen Rotrist und Önsingen sowie zwischen Kriegstetten und der Verzweigung Schönbühl. Und Richtung Zürich zwischen Niederbipp und der Verzweigung Herkingen. Schließlich in der Region Zürich ist die Hauptstraße zwischen Bülach und Eglisau-Kreuzstraße wieder offen und normal befahrbar.
Auf Schweizer Radio DRS 1 hören Sie das Echo der Zeit. Die weiteren Themen. Koštunica will gehen und hofft, sein eigener Nachfolger zu sein. Hintergründe zur serbischen Regierungskrise. Die große Wut am Tag danach. Eindrücke von der Protestkundgebung gegen SBB Cargo in Bellinzona. Der kleine Unterschied und die großen Folgen im Portemonnaie. Gleichberechtigung für Frauen hört in der Schweiz beim Lohn auf. Immer noch. Lord of Wars. Den Leinwandhelden gibt es tatsächlich. Und es gibt ihn jetzt hinter Gittern. Die Geschichte eines Waffendealers. Und enge Welt im kleinen Land. In der Schweiz ist Literatur aus anderen Sprachregionen nicht gefragt. Nicht mal in Übersetzung. Echo der Zeit. Wir haben es in den Nachrichten gehört, Serbien steht möglicherweise vor Neuwahlen. Regierungschef Koštunica hat heute Nachmittag seinen Rücktritt angekündigt. Seine wackelige Koalition ist auseinandergebrochen, nachdem Koštunicas Resolution gegen die Europäische Union nur von der Opposition unterstützt worden war. Ich fragte Walter Müller und seinen Korrespondenten, ob Koštunica jetzt einfach mit der nationalistischen Opposition weiterregieren könnte.
Das wäre durchaus möglich, Voraussetzung ist allerdings noch eine Regierungssitzung. Aber möglich wäre das deshalb, weil sich Opposition und Ministerpräsident Koštunica in der Kosovo-Frage einig sind. Beide gehen davon aus, dass zuerst der Kosovo kommt und dann erst die Annäherung an die EU. Also dort sind sie sich einig und diesbezüglich könnten sie sich durchaus zusammentun.
Sie sagen könnten sich, Sie sagen es wäre möglich. Gibt es denn eine Alternative dazu?
Die Alternative wäre Neuwahlen, möglicherweise sogar schon am 11. Mai zusammen mit den Gemeindewahlen, die stattfinden werden. Noch hat aber die Demokratische Partei und der Staatspräsident Tadic nicht Stellung genommen, ob sie auch Neuwahlen sehen oder nicht. Aber das ist durchaus eine Möglichkeit, genau wie es heute ebenfalls eine Möglichkeit wäre, dass diese Regierung trotz allem weiter funktioniert. Aber das wissen wir heute Abend noch nicht.
Schon bei der Präsidentschaftswahl im Januar war die zentrale Streitfrage ja Annäherung an Europa oder Kosovo bei Serbien halten. Damals hat Präsident Tadic im zweiten Wahlgang zusätzlich Stimmen mobilisiert pro Europa. Kann man denn jetzt nicht mit diesen wieder rechnen?
Ja, dabei muss man es beachten, dass damals bei den Präsidentschaftswahlen der Kosovo noch nicht unabhängig war. Das ist das eine. Und das zweite ist, Staatspräsident Tadic hat sehr, sehr knapp gewonnen mit etwas über 100.000 Stimmen. Und seitdem nun der Kosovo unabhängig geworden ist, werden damit sicher sehr viele ultranationalistische, patriotische Stimmen mobilisiert. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass in Serbien nun viele gesehen haben, was das für Konsequenzen hätte, wenn man die Beziehung zur EU abbrechen würde. Das würde vor allen Dingen für die Wirtschaft, aber auch für Schule und Gesundheitswesen katastrophale Folgen haben, wenn die Unterstützung der EU wegfallen würde. Das kann ebenfalls mobilisieren auf der proeuropäischen Seite.
Also Vernunftüberlegungen gegen Emotionen, das bedeutet in der Quintessenz aber, es ist durchaus wahrscheinlich, dass der Nachfolger von Vojislav Koštunica Vojislav Koštunica heißt.
Ja, das ist durchaus möglich und das ist genau das Interessante oder das sehr Verwirrende an der serbischen Politik im Moment. Alle betreiben das Machtspiel bis aufs Äußerste, alle halten ihre Karten verdeckt bis zum letzten Moment und auch jetzt ist es eigentlich nicht klar, hat Ministerpräsident Koštunica den Rücktritt nun tatsächlich erklärt, will zurücktreten oder nicht. Aber vielleicht macht er das heute Abend noch. Aber die Unsicherheit wird wohl noch einige Zeit andauern.
Das war Walter Müller in Belgrad. Gestern war die SBB Cargo das innenpolitische Thema in der Schweiz. Die Sanierung des angeschlagenen Gütertransportunternehmens führt zu einem Abbau von 400 Stellen. Besonders hart betroffen ist der Standort Bellinzona. Die Werkstätten der SBB werden seit gestern Morgen bestreikt und seit heute Nachmittag ist eine Protestkundgebung im Gang. Unser Korrespondent Alexander Grass ist in Bellinzona und verfolgt die Demonstration. Herr Grass, ich stelle mir vor, angesichts der Ereignisse auch von gestern schon, die Stimmung in Bellinzona ist geladen.
Ja, das kann man sagen. 8.000 Menschen waren da an der Kundgebung. Das ist eine sehr, sehr große Demonstration für das Tessin. Begleitet wurde der Umzug vom ohrenbetäubenden Pfeifen und Lärmen der Hörner aus den Lokomotiven der solidarischen Lokomotivführer. Politische Prominenz war da. Aber beeindruckend vor allem die vielen Angehörigen, die Kinder, die Frauen der Arbeiter. Gestern haben wir den Zorn der Arbeiter selber gehört. Das ist aber nichts gegen die Existenzängste und die Wut dieser Frauen. Die fürchten sich nicht nur vor dem Abbau von 126 Stellen, sondern auch davor, dass die übrigen 200 Stellen, die privatisiert werden, dann zu Grenzgängerlöhnen entlöhnt werden für 2600 Franken. Daher die Existenzangst.
Angesichts dieser massiven Unterstützung aus der Bevölkerung ist zu erwarten, dass in diesem Konflikt eine weitere Eskalation bevorsteht.
Wir haben vorher in den Nachrichten gehört, dass die SBB-Spitze einen Dialog suchen möchte. Davon ist hier nichts zu hören. Die Gewerkschafter wissen nichts von irgendeinem Gesprächstermin. Die Situation kann jetzt sehr leicht außer Kontrolle geraten. Das ist mein Eindruck. Die Gewerkschaften haben Mühe, ihre Leute unter Druck zurückzuhalten noch. Es ist auch sehr gefährlich, weil es ein wilder Streik ist, weil damit der GAF gebrochen wurde, der Gesamtarbeitsvertrag, und weil sich deshalb die SBB nicht mehr an ihre sozialen Verpflichtungen gebunden fühlen könnte. Das ist also eine sehr gefährliche Situation. Man spürt vor allem die Entschlossenheit beider Seiten, jetzt diesen Machtkampf einzugehen und auch zu gewinnen. Und das alles sieht nicht gut aus, wirklich gar nicht.
Besten Dank nach Bellinzona, Alexander Krass. Am 7. Februar 1971 war es soweit. Schweizer Frauen erhielten das Stimm- und Wahlrecht, aber keine Gleichberechtigung. Das klingt widersprüchlich
Und das ist widersprüchlich. Die politischen Rechte sind wichtig, aber wo es ums Eingemachte geht, müssen sehr viele Frauen immer noch hinten anstehen. Der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit gilt weder in der Privatwirtschaft noch in der öffentlichen Verwaltung durchgehend und vorbehaltlos. Frauen werden weiter diskriminiert. Barbara Wittmer.
In der Privatwirtschaft gelten Löhne häufig als Betriebsgeheimnis. Nur wenige mutige Einzelkämpferinnen wagen eine Lohnklage, wenn sie weniger verdienen als ihr Kollege in einem vergleichbaren Job. Deshalb gibt es in Sachen Lohngleichheit seit Jahren kaum Fortschritte zu vermelden. Mit einem neuen Instrument will das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann daher den Druck auf die Privatwirtschaft erhöhen. Ansetzen will es beim öffentlichen Beschaffungswesen. Firmen, die Bund, Kantone oder Gemeinden beliefern wollen, müssen nachweisen, dass sie keine diskriminierenden Löhne zahlen, erklärt Sajila Regula-Schmid. Das Gleichstellungsbüro hat deshalb einen Selbsttest für Unternehmen entwickelt, den sogenannten LOGIP.
Die meisten sind sehr überrascht beim Ergebnis, was sie sehen, und sind dann aber auch sehr interessiert, Verbesserungen vorzunehmen. Und das Instrument gibt auch Hinweise, wo und was man anpacken könnte.
Sajila Regula-Schmid ortet Veränderungswillen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich Wirtschaftsverbände, größere Unternehmen, die Gewerkschaften oder auch die Politik wieder sehr stark für das Thema interessiert und engagiert, dass die Instrumente auch angewandt werden.
Für die Privatwirtschaft können sich Anstrengungen in Sachen Lohngleichheit also auszahlen, denn es winken Aufträge von Bund, Kantonen und Gemeinden. Um auch im öffentlichen Sektor gegen diskriminierende Löhne vorzugehen, fehlt dem Eidgenössischen Gleichstellungsbüro allerdings ein vergleichbares Instrument. Und dies, obwohl die Verwaltung, insbesondere in den Kantonen, ähnlich tiefe Frauenlöhne zahlt wie die privaten. Die Differenz beträgt nach wie vor fast 20%. Das überrascht, denn im öffentlichen Sektor ist das Lohnsystem transparent. Jeder Arbeitsplatz ist mit einem Punktesystem bewertet. Der individuelle Verhandlungsspielraum beim Anstellungsgespräch ist klein. Deshalb sollte der Grundsatz gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit eigentlich besser umgesetzt sein. Umso mehr, als es vergleichsweise einfacher ist, wenn eine Angestellte wegen diskriminierenden Löhnen gegen einen öffentlichen Arbeitgeber vorgehen will, erklärt Elisabeth Freivogel. Die Basler Anwältin hat bereits mehrmals erfolgreich vor Gericht Lohnklagen durchgefochten.
Im öffentlichen Bereich ist es wesentlich weniger schwierig für Frauen, sich zu wehren, weil sie sich meistens in ganzen Gruppen, sogar in sehr großen Gruppen, in ganzen Berufsständen zusammenfinden können und dann sogenannte Massenverfahren anstrengen können, wo die einzelne Frau sich nicht mehr aussetzen muss.
Aber auch wenn ein Kanton oder eine Gemeinde eine Lohnklage verliert, gerechtere Löhne sind damit noch nicht garantiert. Denn selbst in Kantonen, die in der Folge ihre Lohnsysteme überarbeitet haben, verdienen Frauen weiterhin deutlich weniger als Männer, beobachtet Elisabeth Freivogel. Denn in vielen Fällen sind die Bewertungssysteme immer noch nicht geschlechtsneutral ausgestaltet.
Weil der politische Wille oftmals dann beeinträchtigt wird, durch Finanzüberlegungen.
Es wird weiterhin auf dem Buckel der Frauen gespart, allen politischen Lippenbekenntnissen und Gleichstellungsgesetzen zum Trotz.
Handelsreisender in Sachen Tod wurde er genannt und seine Dienste wurden als FedEx des internationalen Waffengeschäfts bezeichnet. Sogar ein Kinofilm basiert auf seiner Geschichte, Lord of Wars. Der 41-jährige Victor Boot hat den internationalen Waffenhandel seit dem Fall der Mauer wie kein zweiter organisiert. Diese Woche ist er in Bangkok verhaftet worden, auf Betreiben der USA. Das US-Finanzministerium freut's, das Pentagon möglicherweise weniger. Peter Vögerli aus Washington.
What do the Taliban, Liberian dictator Charles Taylor and the U.S. military have in common? They've all worked with Russian arms dealer Victor Boot.
Was haben die Taliban, der einstige Diktator Liberias Charles Taylor und die US-Armee gemeinsam? Fragte der Radiosender NPR. Für alle hat Victor Boot gearbeitet, lautet die peinliche Antwort. Boot hat es sogar nach Hollywood geschafft. Er ist Vorbild für den Film Lord of War aus dem Jahre 2005.
Selling guns is like selling vacuum cleaners. I supply to every army but the Salvation Army.
Ein Waffenhändler ist dasselbe wie ein Staubsaugervertreter, sagt der Protagonist im Filmtrailer, und ich habe jeder Armee dieser Welt Waffen verkauft, außer der Heilsarmee. Diese 10 Sekunden charakterisieren Victor Boot ziemlich gut.
What makes him unique is that he has built arguably the largest global arms network in the world.
Boot habe das größte Waffenhandelnetzwerk der Welt aufgebaut, sagt Journalist Stephen Brown, der Boots Geschäften nachgespürt hat. Boot habe alle ohne politische Agenda beliefert, wie ein Staubsaugervertreter, und seine Waffendeals hätten sogar die manch kleinerer Staaten übertroffen, wenn er auch mit Russland und den USA nicht mithalten konnte. Aber im legalen und illegalen Geschäft für alle Seiten der Gewalt und vor allem mit seinem logistischen Service sei Boot einmalig gewesen. Das Unternehmen des Russen sei quasi der Walmart des Waffenhandels, sei mit der allgegenwärtigen US-Einkaufskette vergleichbar, die alles zu einem günstigen Preis anbietet, sagt Brown.
You can liken him almost to the American discount chain Walmart.
Boot habe alles geliefert, von der Kalaschnikow bis zum Helikopter, und nicht nur das. Auch die Papiere, die Wartung, die Piloten. Nach dem Kalten Krieg startete Boot, der vor 41 Jahren in Turkmenistan oder Tadschikistan geboren wurde und das in der Sowjetunion renommierte militärische Institut für Fremdsprachen absolviert hat, aber nie im Dienst des KGB gestanden haben will, sein Geschäft mit drei Antonovs der sowjetischen Militärtransportflotte, die nach dem Zusammenbruch der UdSSR praktisch gegroundet war. Vielleicht war er kein KGB-Agent, man weiß es nicht, aber zumindest mit Hilfe des Geheimdienstes begann seine Karriere. Boots Transportflotte wuchs auf 60 Flugzeuge, er lieferte Waffen an den liberianischen Diktator Charles Taylor, an Taliban-Führer Massoud, er schickte ein Flugzeug, um den bedrängten Diktator Mobutu zu retten, er fütterte die Bürgerkriege und Gewaltausbrüche in Afrika und Südamerika. Geschäftsmann Boot realisierte schnell, dass er seine Flugzeuge nie leer auf Reisen schicken musste. Neben Waffen transportierte er beispielsweise Gladiolen von Südafrika in die Vereinigten Arabischen Emirate. Für $2 das Stück in Johannesburg gekauft und für $100 die Blume in Dubai abgesetzt. Boot lieferte die Waffen und transportierte gleichzeitig internationale Friedenstruppen, damit sich seine Kunden nicht gegenseitig bis zum letzten Mann abschlachteten. 1993 flog er belgische Peacekeeper nach Somalia, 1994 2500 französische Fremdenlegionäre nach Ruanda. Auch für die USA übernahm Boot Transportflüge nach Afghanistan und Irak, und während ihm das amerikanische Finanzministerium das Handwerk legen wollte, ließ ihn die US-Armee bewusst weiter operieren, obwohl er indirekt auch Al-Qaida belieferte. Aber auch die Amerikaner brauchten Boot. Ob ihm nach seiner Verhaftung, die vor allem dank US-Ermittlungen zustande kam, auch in Amerika der Prozess gemacht werden wird, ist für Beobachter noch offen.
The question is whether the folks in the upper echelon are going to allow them to do their job.
Die Frage sei, ob die obere Hierarchie der US-Strafverfolgung freie Hand ließe, meint Stephen Brown, Co-Autor einer investigativen Recherche über Boot. Zu viel Schmutz könnte ans Tageslicht kommen.
Das war ein Bericht von Peter Vögerli. Und hier noch ein Hinweis auf unser Programm von morgen. Plötzlich ist Liechtenstein in aller Munde. Das kleine Fürstentum wird als Fluchtburg für Steuersünder kritisiert. Mittendrin die fürstliche Bank LGT und der mächtige Fürst Hans Adam. Finanzplatz, Fürst und die Demokratie im Kleinstadt Liechtenstein. Dies das Thema der Sendung International. Morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit hier auf DRS1. Wo Geld verteilt wird, fehlt es kaum an Abnehmern. Auch bei der Kulturstiftung Pohelvetia stapeln sich Gesuche um Fördergelder. In einem Bereich aber hat die Stiftung plötzlich mehr Geld als Anträge. Seit ihrer Gründung hat Pohelvetia literarische Übersetzungen unterstützt. Heute aber sind immer weniger Verlage überhaupt bereit, Schweizer Literatur übersetzt auf den Markt zu bringen. Nadja Fischer.
Wir Deutschschweizer kennen Charles Ferdinand Ramy, Hugo Lötscher ist auch den Westschweizern ein Begriff und die Tessiner kennen den Rätoromanen Leo Thor. Viele Schweizer Autoren sind über ihre Sprachregion hinaus bekannt, nicht zuletzt dank der Pohelvetia, die mit der Übersetzungsförderung ihren kulturpolitischen Kernauftrag wahrnimmt, nämlich zur kulturellen Verständigung in der mehrsprachigen Schweiz beizutragen. Das Fundament für diese Verständigung scheint nun aber zu bröckeln. Immer weniger Schweizer Autoren würden nämlich in andere Landessprachen übersetzt, sagt Angelika Salvisberg von der Pohelvetia.
Im Jahr 2003 wurden 43 Bücher übersetzt von einer Landessprache in die andere, und zwar mit Hilfe der Pro Helvetia. Und im Jahr 2007 sind es noch ungefähr 20. Dieser Trend ist von uns natürlich absolut nicht gewünscht.
Immer weniger Verlage seien jedoch daran interessiert, Übersetzungen auf den Markt zu bringen.
Wir haben festgestellt, dass das durchaus in unseren Nachbarländern und weit darüber hinaus auch eine Tendenz ist. Allein die Übersetzungen aus dem Englischen in andere Sprachen nehmen zu, alle anderen nehmen eher ab.
Marion Graf ist Übersetzerin und präsidiert eine Kommission von Literaturexperten, die sich seit 1974 für Übersetzungen stark macht, und zwar im Auftrag der interkantonalen CH-Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit. Die Kommission erstellt jedes Jahr eine Liste mit Büchern, die sie den Verlagen zur Übersetzung empfiehlt. Beißt ein Verlag an, erhält er quasi als Zückerchen einen finanziellen Zustupf an die Druckkosten. Trotzdem rennen die Verleger auch bei Marion Graf nicht die Tür ein.
Sie versuchen, die Verlage aufmerksam zu machen auf die aktuellen Autoren aus den anderen Sprachregionen. Die Verleger schauen sich unsere Liste an und runzeln die Stirn, weil neue Autoren an den Leser zu bringen ist enorm schwierig.
Und werde immer schwieriger. Jürg Zimmerli vom Limmat Verlag kann davon ein Lied singen. Der Verleger publiziert regelmäßig Werke aus den anderen Sprachregionen. Die Übersetzung kann er jeweils nur mit Hilfe der Pro Helvetia bezahlen, sagt Jürg Zimmerli. Auch mit dieser Unterstützung werde es für Verlage jedoch riskanter, übersetzte Bücher zu publizieren, denn diese hätten immer weniger einen Markt.
Wir haben selber auch solche Autoren, wo wir nach einem Buch wieder aufgehört haben, weil wir es nicht mehr gewagt haben, weil es so schwierig war.
Sogar Werke von vergleichsweise bekannten Autoren, etwa eines Maurice Schappa, seien heute schwer verkäuflich.
Weil einfach die Neugier zu wenig groß ist. Man liest vielleicht lieber einen Kolumbianer oder einen nigerianischen Autor oder ich weiß nicht was, als einen Westschweizer Autor.
Und erschwerend hinzu komme, dass sich auch immer mehr Medien vorab für die Autoren des eigenen Sprachraums interessierten. Die Pro Helvetia unterstützt also die Übersetzung von Büchern, die immer weniger ihr Publikum finden. Man wolle darum in Zukunft vermehrt den Verlagen helfen, diese Bücher an die Leserinnen und Leser zu bringen, sagt Angelika Salvisberg. Etwa mit Beiträgen an Lesungen, an Werbebroschüren oder an Veranstaltungen, welche die Bedeutung der Übersetzung in der Schweiz thematisieren. Das Übersetzen hat Pro Helvetia für die kommenden 4 Jahre zu einem Schwerpunkt erklärt und das jährliche Budget dafür um die Hälfte erhöht. Alles in der Hoffnung, die Leserinnen und Leser hierzulande neugieriger zu machen auf Schweizer Literatur aus allen Landesteilen.
Das war ein Bericht von Nadia Fischer und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich waren Annelies Tennisch und für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Martin Durra.
Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.